Wir im Namen Jesu unsere Abendstunde wieder beginnen.
Heute Abend dürfen wir hineinschauen in den Brief des Judas. Der Brief des Judas. Als Vororientierung schlagen wir auf Matthäus 13, Vers 55. Matthäus 13, Vers 55. Vielleicht von Vers 53 an. Und es geschah, als Jesus diese Gleichnisse vollendet hatte, ging er von dannen hinweg, und er kam in seine Vaterstadt und lehrte sie in ihrer Synagoge, so dass sie sehr erstaunten und sprachen, woher diesem diese Weisheit und die Wunderwerke. Jetzt unser Vers. Ist dieser nicht der Sohn des Zimmermanns? Korrigiert haben wir schon, richtig gestellt. Nicht Zimmermann, sondern Baumeister. In Israel werden keine Schale gebaut, sondern alles Steinbau. Das war Luther halt, ist ihm zu verzeihen. Und das griechische Wort hier heißt Sohn des Tekton. Sohn des Tekton. Ganz in der Nähe ist ein großes Liegenschaftenverwaltungsbüro, mit dem ich zu tun habe. Das heißt direkt Tekton. Baumeister oder Maurer im primitiven Sinn, aber Baumeister. Und dann kennen wir ja das Wort Architekton, griechisch. Der Tekton führt das aus, was der Architekton geplant hat. Der Architekton ist Gott selber und der Ausführende ist sein Sohn. Er ist also auch so der Sohn des Tekton auf Erden. Ist dieser nicht der Sohn des Baumeisters? Heißt nicht seine Mutter Maria und jetzt und seine Brüder Jakobus und Josef und Simon und Judas. Also wie viele Brüder hat der Herr Jesus noch gehabt? Also die vier, klar, und von Jesus lesen wir, er war der Erstgeborene. Hier nicht der einzige Zeugte und Einziggeborene. Vor Gott, dem Vater, von Unendlichkeit zu Unendlichkeit, ist er der Einzige aus Gott gezeugte und aus Gott geborene. Das ist der Monogenes, einzig gezeugt und einzig geboren. Aber hier auf der Erde ist er nicht der einzige Sohn der Maria, sondern nur der Erstgeborene. Und wenn von einem Erstgeborenen die Rede ist, hat das was als selbstverständliche, nicht Voraussetzung, sondern Nachfolge, dass noch andere kommen müssen. Das war dann normale Zeugung, Josef und Maria, vollständig in Ordnung. Ganz natürlich, vor Gott vollkommen richtig. Jakobus, Josef, Simon und Judas. Und seine Schwestern, sind sie nicht alle bei uns? Also, da war er nach Nazareth gekommen, da wo er aufgewachsen ist. Bethlehem ist er geboren worden in Judäa. Woher nun diesem dies alles? Und sie ärgerten sich an ihm. Antwort Jesu, ein Prophet ist nicht ohne Ehre, außer in seiner Vaterstadt und in seinem Hause. Und er tat da selbst nicht viele Wunderwerke wegen ihres Unglaubens. Die Parallelstelle dazu in Markus 6, Vers 3, aber da ist einfach das Gleiche noch einmal bezeugt. dann beachten wir in dem Zusammenhang noch eine bemerkenswerte Aussage in Psalm 69, Vers 8. Psalm 69, Vers 8. Ist man so? Und denk nicht dran, dass Jesus sagt, die Schrift ist es, die von mir zeugt. 69, Vers 8, Elberfelder, Luther, Vers 9. Entfremdet bin ich meinen Brüdern und ein Fremdling geworden den Söhnen meiner Mutter. Stimmt mit den Tatsachen überein. Altes und Neues Testament, wunderbar. Also die im eigenen Hause, wir erinnern uns, als Jesus von Volksmengen umringt war, lehrte in einer Weise, dass sich seine Brüder und seine Mutter an ihm ärgerten sogar. Nicht nur die Leute von Nazareth. Kamen sie, als sie hörten, was er sich wieder leistete, und ließen durch die Menge mitteilen, deine Mutter und deine Brüder sind draußen. Sie wünschen dich zu sprechen. Wie ist da seine Antwort? Wer sind meine Mutter, wer meine Schwestern, wer meine Brüder? Das sind die, die meinen Willen tun oder den Willen dessen, der mich gesandt hat. Also, dieser Judas ist ein Bruder des Herrn Jesus, gezeugt von Josef und von Maria geboren. Hier aber, da hat es dann offenbar gebessert, nennt er sich nun Judas, Sklave Jesu Christi. Wie auch Paulus sich so nennt an einigen Stellen. Judas, Sklave Jesu Christi und Bruder des Jakobus. Bitte? Hieß noch ein Bruder Jesu Jakobus? Na ja, haben wir gelesen. Stimmt also. Den in Gott dem Vater geliebten und in Jesu Christo bewahrten Berufenen. Barmherzigkeit und Friede und Liebe sei euch vermehrt. Schön. Dieser Jakobus, Bruder des Herrn, das ist auch der, der seine Epistel dann geschrieben hat. Und wir merken hier, Petrus, Jakobus und Johannes, das ist ein Dreigestirn. Aber hier Petrus, Jakobus und Judas. Jakobus, Bruder des Herrn, Judas, Bruder des Herrn und Petrus dann für sich. Insofern ein Dreigestirn, als diese drei diese unheimlichen, widergöttlichen dies Benehmen sogar von Menschen, die sich bekennen, Glauben zu haben. Petrus, fast ein ganzes Kapitel lang, wir gucken dann dort noch hinein. Und gleicherweise Jakobus und hier Judas in ganz besonderer Weise. Geliebte, indem ich allen Fleiß anwandte, euch über unser gemeinsames Heil, unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Was heute auf unserem Erdenrund alles sich aufmacht, Großmacht, frech hervortritt, ist nun die letzte Ausreife von dem, was mehr oder weniger schon immer gewesen ist. Und Petrus und Judas und Jakobus schreiben wie alle Propheten nach dem Wort Jesu, und hier ist wieder ganz ausgeprägt der Fall, am Ende dieses Zeitalters, Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Nun haben wir ein ganzes Neues Testament. Was im letzten Buch unserer Bibel geschrieben steht, Offenbarung Jesu Christi, spielt sich das auch erst am Ende dieses Zeitalters ab. Paulus, am Ende, in den letzten Tagen werden Menschen sein, die, und dann kommt ein ganzes Register von Unheimlichkeiten. Paulus macht sehr kurz, zusammengerafft, während die Apostel hier das weiter ausbreiten. Warum? Sie reden, sie schreiben ja, besonders Jakobus, den 12 Stämmen in der Diaspora, in der Zerstreuung. Warum habe ich das griechische Wort gewählt? Den 12 Stämmen in der Diaspora. Was sind denn Sporen? Das ist das griechische Wort für Samen. Sporadisch heißt nur ab und zu. Ne? Fällt ein Samenkorn nicht eines ans andere und bedeckt das ganze Ackerfeld, sondern sporadisch. Oder bei den Pilzen, da wo die Samen sind, die Sporen. Ne? In der Diaspora. Was heißt das? Genau wieder, dass die Zerstreuung der 12 Stämme nicht nach jener Lehre läuft, bitte. Ein Büchlein, das vor 10 oder 15 Jahren in meine Hände kam, mit der Überschrift, wie aus Israel die Nationen wurden. Die Überschrift hat mir genügt, um keinen Augenblick mehr zu versäumen, da überhaupt hineinzurufen. Den 12 Stämmen in der Diaspora. Die Söhne Israels sind zerstreut unter den Nationen. Gott hat sie zerstreut unter die Nationen. Die Hauptmasse der Menschengruppen sind nicht israelitische Nationen. Bitte?
Im Amos steht geschrieben, unter alle Nationen schütt wurden wie Getreide. In Zacharia 10, 9, 9. Will sie unter die Völker zählen? Aber zwei klare Zeugnisse.
Ja, danke. Wunderschön, zu ermahnen, für den einmal den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Ja. Für die Klarheit und Sauberkeit des Glaubens. Denn gewisse Menschen haben sich neben eingeschlichen, die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Aha. Also Judas wusste, auch wenn die jetzt kommen, auch diese bilden einen Bestandteil des Ratschlusses Gottes. Was aber für die Betreffenden keine Entschuldigung ist, wie wir wissen. Es entspricht allein, völlig allein, diesen eigenen Willensentscheiden dieser Menschen in ihren Herzen. Dass sie sich auf diese Weise frech hervortun wollen. Und Gott hat es geprüft, erforscht, geprüft und soweit es ihnen möglich ist, für gut gefunden, dass sie das nach außen tun können, was sie innerlich schon getan haben oder zu was sie sich in ihren Herzen entschieden, entschlossen haben. Die schon vorlängst zu diesem Gericht zuvor aufgezeichnet waren. Gottlose, welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren. Das ist ja mindestens in einem Fall in Korinth geschehen. Mit dem Bruder, der die das Weib seines Vaters, also eine weitere Frau, nicht seine Mutter natürlich, aber das Weib seines Vaters hatte in geschlechtlichem Umgang. Und sich dann noch gerühmt haben in Korinth. Deshalb einen solchen dem Satan zu überliefern, damit sein Fleisch verdorben werde, damit sein Geist errettet werde am Tage Jesu Christi. Welche die Gnade unseres Gottes in Ausschweifung verkehren und unseren alleinigen Gebieter und Herrn Jesus Christus verleugnen. Aha, anders geht es ja dann nicht. Wenn Paulus das wunderbare Wort aussprechen, niederschreiben darf, denn wo die Sünde überströmend geworden ist, ist die Gnade noch weit überschwänglicher geworden. Sofort. Was sollen wir hinzu sagen? Sollen wir in der Sünde verharren? Also die Möglichkeit des Fleisches, nicht, das zu missbrauchen, besteht. Das sei fern. Wer so urteilt, dessen Gericht ist dann auch wieder in Ordnung. Vers 5. Ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet. Oh, sowas. Ich will euch aber, die ihr einmal alles wusstet, erinnern. Das zeugt davon, dass die, soweit es für die Gemeinde in Jerusalem oder wo das nun war, Judas, er schreibt ja nicht an eine örtliche Gemeinde, sondern einfach an alle an Christus Glaubenden. Daran erinnern, nachdem ihr alles wusstet, dass anfangs eine so klare Verkündigung war, nicht, durch die Zwölf, in den ihnen zugeteilten Gemeinden, dass nichts fehlte, was sie nötig hatten für ihre Tage und ihre Zeit und ihre Stellung. Und warum muss er jetzt schreiben, er muss sich euch erinnern? Weil eben wahrscheinlich in ganz kurzer Zeit allerhand Menschen und Männer sich da eingeschlichen haben in die Gemeinden und haben ganz verkehrte Dinge verkündigt. Gegen die tritt er nun an, wie er geschrieben hat, für diesen überlieferten, den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Zu erinnern, dass der Herr, nachdem er das Volk aus dem Lande Ägypten gerettet hatte, zum anderen Male die vertilgte, welche nicht geglaubt haben. Aha, eigenartig. Typisch eine Situation in Israel. Typisch. Typisch, warum bemerke ich das? Weil das bei uns nicht der Fall ist. Wir, die wir gerettet sind, nach dem Vorsatz Gottes, den er gefasst hat, schon vor Grundlegung der Welt. Während denn das Reich Israels, das Reich Gottes und das Reich der Himmel Israels wurden erst von Grundlegung der Welt an von Gott angesetzt. Typisch, die wurden alle gerettet aus Ägypten. Die letzte Klaue. Aber die meisten von ihnen kamen trotzdem um. Ihre Rettung damals hätte bedeutet, ins Land der Verheißung zu kommen. Das wäre damals das Ziel ihrer Rettung gewesen. Damals. Und so auch jetzt wieder. Eigenartig. Welche nicht geglaubt haben. Und jetzt ein Sprung in die Höhe. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt. Das heißt im Griechischen, und Engel, die ihren Anfangszustand, heißt einfach ihren Anfang nicht bewahrt haben. Sehen wir typisch wieder. Israel, Engel. Vergleich. Wir werden noch weiteres hören. Ja, bitte.
Es steht 20. Sehen die heutige Situation wo er ja spricht, dass er sie aus dem Völker hat, alle aus dem Völker, aber nicht alle ins Land bringt. Das ist Kapitel 20, Vers 32 bis 38, sind die, genau die Situation beschrieben.
Ja. Ja gut, lesen, laut.
Und ich werde euch in die Wüste der Völker bringen und da selbst mit euch rechnen und von Angesicht zu Angesicht wie mit euren Väter gerichtet habe in der Wüste des Landes Ägypten. Also werde ich mit euch rechnen, spricht der Herr Jehova. Und ich werde euch unter dem Stabe hindurchziehen lassen und euch in die Bande des Krieges bringen. Ich werde die Empörer und die von dem Abgefahrenen von euch aussteigen. Ich werde sie herausführen aus dem Lande ihrer Fremdwirtschaft, aber in der Land Israel soll kein von ihnen kommen. Und ihr werdet wissen, dass ihr die Opfer bringt.
Ah. Auch eine Aussage, nicht? Wir lesen, und uns ist meistens bekannt, dass Gott eines Tages alle zurückführt, aber da ist eine Zwischen. Geschehen zeitlich, wo Gott seine Israel nicht zurückführt. Vorerst. Dann kommt ja der wunderbare Abschluss der Wege Gottes mit Israel, dass ganz Israel gerettet sein wird. Und Engel, die ihren ersten Zustand nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung, also Körperlichkeit mit. Einen Geistleib haben Engel, den wir nicht sehen. Wunderbar. Nicht bewahrt, sondern ihre eigene Behausung verlassen haben, hat er zum Gericht des großen Tages mit ewigen Ketten unter der Finsternis verwahrt. Jetzt sind wir wieder auf der Erde. Ein Vergleich zwischen Menschen und Engeln. Wie Sodom und Gomorra, Namen, die wir von der Sonntagsschule kennen, wie Sodom und Gomorra und die umliegenden Städte, die sich gleicherweise wie jene, wer sind die jene? Na, die Engel, der Hurerei ergaben. Worin bestand ihre Hurerei? Dass sie Fleisch annahmen, Menschengestalt, aber gewaltige Riesen, wie jene der Hurerei ergaben und anderen Fleische nachgingen. Das war in Sodom und Gomorra buchstäblich der Fall. Und soweit es nun bei Geistern, bei Engeln, die sich da nicht nur verirrt haben, sondern Unheimliches sich geleistet haben an Wiedergöttlichkeit, einer Vermischung, und anderen Fleisch nachdienen, als ein Beispiel vorliegen, indem sie, ist Achtung, des ewigen Feuers, griechisch wieder des äonischen Feuers. Also im Deutschen klingt es seltsam, wenn man es richtig übersetzen würde, begreiflich, des zeitalterlichen Feuers nicht. Aber des äonischen Feuers Strafe leiden. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träume, und jetzt kommt er zurück auf die, die sich eingeschlichen haben in den christusgläubigen Gemeinden, überall. Ewigen Feuers Strafe leiden. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träume das Fleisch und verachten Herrschaft. Ist das modern? Anti-autoritär. Und verachten Herrschaft, Hoheiten und lästern Herrlichkeiten. Furchtbar. Jetzt kommt einer der ersten Erzengel, Michael, als göttliches Beispiel. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend, Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht, ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach, der Herr schelte dich. Und das war der Ausspruch aus dem Munde Michaels, der Herr schelte dich. Ein Schwert des Geistes, dieser Ausspruch, hat genügt, um Satan zum Schweigen zu bringen. So kämpfen die Geister. Wenn wir bei der Waffenrüstung Gottes, der vollen Waffenrüstung Gottes, die wir angezogen haben, vom Schwert des Geistes hören, ist leider übersetzt, welches das Wort Gottes ist. Heißt nicht Logos Theou, sondern Rhema. Das heißt Ausspruch. Ein Wort aus dem Munde Gottes, das gerade frische Wort kommt, entscheidet Kämpfe. Und so haben wir Vollmacht, liebe Geschwister, in irgendeiner Lage ein Wort zu sprechen: Satan, weiche im Namen Jesu. Und da gibt es nichts anderes. Und das geschieht, wenn der Ausspruch vom Geiste ist. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, also da ging es hin und her zuerst, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen, sondern sprach: Der Herr schelte dich. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, geschweige denn erkennen. Was irgend sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen, darin verderben sie sich. Furchtbar. So, liebe Geschwister, wir bleiben jetzt hier stehen. Michael, der den Satan zum Schweigen bringt mit diesen Worten: Der Herr schelte dich, Satan. Und beachten, dass es dass Judas, der Schreiber, hier auf die Situation zurückkommt, als Satan mit Michael Wortwechsel hatte in Bezug auf nicht den Leichnam, sondern den Leib des Mose, als er gestorben war. Das sagt Satan, der gehört genau mir wie alle anderen. Und Michael hatte da was zu sagen? Nein, der gehört nicht dir wie alle anderen. Hat Michael richtig gesehen? Naja. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Ja, und der Mose ist nicht normal gestorben. Am Munde des Herrn ist er gestorben und der Herr selber hat ihn begraben. Ist Elias auch gestorben, normal? Auch nicht gestorben. Aber erscheinen die beiden, Mose und Elia, noch einmal? Wer weiß, wie bald. Sterben sie dann? Auch sie kommen nicht darum herum. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben. Und danach das Gericht. Ja?
Und Henoch
entrückt, ist eine Verwandlung dem Tode gleich. Eine rasche. Ein rasches Verwesen, ne? Und Auferstehen. Ja. Danke.
Bitte Kassette wenden.
Sonst wird es ja bei uns auch nicht stimmen, ne? Bei der Einbrückung. Deshalb, der Leib zwar ist tot, ne? Um der Sünde willen, der Geist aber lebt. Schlagen wir auf Sacharja 3. Sacharja 3. Die ersten Verse. Wir sind hier nicht beim Streit des Teufels einerseits, Michael andererseits, um den Leichnam, um den Leib des Mose, sondern eine andere Situation, aber ganz ähnlich. Und er ließ mich, den Propheten Sacharja, und er ließ mich den hohen Priester Josua sehen, einer, der mit von Babel zurückgekehrt war. Und er ließ mich den hohen Priester Josua sehen, der vor dem Engel Jehova stand. Genau hinsehen. Dieser hohen Priester namens Josua steht vor dem Engel des Herrn. Und der Satan stand zu seiner Rechten, um ihm zu widerstehen. Zur Rechten des Josua oder zur Rechten des Engels ist nicht ohne weiteres ersichtlich, aber sei so oder so, er widersteht dem Engel des Herrn, der den Josua schützt. Und damit ist er auch wieder Josua natürlich, wieder beide. Um ihm, dem Engel, und damit auch dem Josua zu widerstehen, Satan. Und Jehova sprach zum Satan, jetzt, Achtung. Jehova schelte dich, Satan. Ja, es schelte dich Jehova, der Jerusalem erwählt hat. Fällt da etwas auf? Und Jehova sprach, Jehova schelte dich. Da heißt einer Jehova, der gar nicht Jehova ist. Jehova schelte dich. Und den Herrn Jesus haben wir hier auch nicht vor uns. Der erscheint dann im gleichen Kapitel 3. In Vers 5. Höre doch, Josua, du Hohepriester, du und deine Genossen, die vor dir sitzen, denn Männer des Wunders sind sie. Denn siehe, ich will meinen Knecht, Spross genannt, kommen lassen. Denn siehe, der Stein, den ich vor Josua gelegt habe, auf einem Steine sieben Augen. Siehe, ich will seine Eingrabungen eingraben, spricht Jehova der Herr, und will die Ungerechtigkeit des Landes hinwegnehmen an einem Tage. So. Also, Jesus Christus erscheint hier in Vers 5 dann als Spross. Als der, der alles erst gottgemäß in Ordnung bringt. Nochmal Vers 2. Und Jehova sprach zum Satan, Jehova schelte dich, Satan. Ja, es schelte dich, Jehova. Der Jerusalem erwählt hat. Haben wir eine Möglichkeit, hier auf die Spur zu kommen, wer der ist, der hier Jehova genannt wird? Wer hat dann dieses Wort bei Mose gegen Satan, den Teufel, ausgesprochen? Michael, der Herr schelte dich, Satan. Und hier genau die gleichen Worte. Der Herr schelte dich, Satan. Gefährliche Situation. Aber, eigenartig, das Wort im Neuen Testament, Herr heißt Kyrios. Soweit griechisch können wir ja aus den Liedern, die wir singen. Und im Neuen Testament wird, wenn der Name Jahwe oder Jehova erscheint, unendlich vielmal, fast im Alten Testament, nicht? Im Neuen Testament mit Kyrios wiedergegeben. Kyrios. Also Kyrios ist der Neutestament, die neutestamentliche Wiedergabe von Jehova. Überall. Und da schreibt Paulus, nicht nur, da es allerdings viele Theoi, Götter gibt, sondern auch viele Kyrioi, griechisch, hebräisch, Jehovas. Ein anderes Wort haben wir schon zur Kenntnis nehmen dürfen, nämlich, ich sende einen Engel vor euch her, durch die Wüste. Hüte dich, Israel, vor ihm. Denn er wird deine Übertretung nicht vergeben. Denn mein Name ist in ihm. Und der Name Gottes, der, der diesen Namen allein verdient oder ihm gehört, ist Gott der Höchste. Jehova. Dass er seinen Gottestitel, das ist der höchste, abgetreten hat, das wissen wir, das ist klar. Und in dem Wort des Apostel Paulus, nicht nur viele Götter, sondern viele Kyrios. So. Denn mein Name ist in ihm, ja, wenn Gott, und hier haben wir einen Engel, nicht? Da ist da ein Engel, von dem gesagt wird, Jehova sprach zum Satan, ist da sonst niemand da, ne? Und Engel ist nie der Herr Jesus, haben wir gelernt. Immer. Also, liebe Geschwister, wir sind hier eine ganz kleine Klasse. Ne? Darf ich sagen, zum Glück nicht mehr die Erstklässler. Ne? Wie ich schon hören durfte, also Hochschule. Ne? Bitte nicht hochmütig werden auf der Hochschule, sondern umso sanftmütiger und langmütiger und demütiger. Ne? Liebe Geschwister, warum ist es notwendig, in diesen Fragenkomplexen eine biblische befriedigende Antwort zu bekommen? Es geht ja dem Heiligen Geist um nichts Geringeres, als um die Herrlichkeit Jesu Christi zu verklären vor unseren Augen und die Herrlichkeit Gottes des Vaters. Anordnungen, die Jehova angeordnet hat, zum Beispiel der Name ist in diesem Engel, den Gott vor Israel hergesendet hat und warnt das Volk vor diesem Engel, obwohl sein Name in ihm ist, Jehova. Hüte dich vor ihm, denn er wird deine Übertretung nicht vergeben. Ist das der Herr Jesus? Ist das der Vater? Unmöglich. Das feine Wort Jesu, meine Schafe hören, ich darf mal so weiterfahren, die hören genau, ob das, was sie hören, die Schafe Jesu Christi, ob es die Stimme des guten Hirten ist oder nicht. Aha. Meine Schafe hören meine Stimme. Paulus schreibt, viele Stimmen schwirren im ganzen Weltall herum. Hat auch richtig gesehen für moderne Radio- und Fernsehsendungen heute, nicht? Viele Stimmen, unheimliche Stimmen, ne? Religiöse Stimmen, Christusstimmen und sind sie nicht. Und weiß was für heilige Stimmen und es sind sie nicht, nicht. Und so weiter. Deshalb alle diese Einzelwarnungen hier. Zurück zu unserem Judas. Doch gleicherweise beflecken auch diese Träumer das Fleisch und verachten Herrschaft und lästern Herrlichkeiten. Michael aber, der Erzengel, als er mit dem Teufel streitend Wortwechsel hatte um den Leib Moses, wagte nicht ein lästerndes Urteil über ihn zu fällen. Unter was für eine Kategorie von Wesen reiht also Judas den Teufel? Es heißt hier nicht Satan, sondern Diabolos, Teufel heißt das, Dazwischenwerfer, ein und lästern Herrlichkeiten. Also was ist Satan in den Augen des Judas? Eine Herrlichkeit. Versuchung Jesu, Satan, der Teufel führt ihn auf einen sehr hohen Berg und zeigt ihn in einem Augenblick alle Reiche des Kosmos, des Weltalls und ihre Herrlichkeit. Und sprach, das alles ist mir gegeben. Stimmt's? Ja. Und was machen die frechen Menschen daraus? Ne? Den Teufel, ja, mit Hörnern und Pferdefüßen und Schweif, Pferdeschweif und so weiter und so weiter. Verachten Herrlichkeiten. Michael aber, der Herr schelte dich. Vers 10. Weiter. Diese aber lästern, was sie nicht kennen, was irgend sie aber von Natur wie die unvernünftigen Tiere verstehen. Darin, was heißt unvernünftige Tiere? Griechisch. Wir wissen, was Logos heißt. Wort, Rechnung. Alogoi. A heißt immer nicht, verneinend. Tiere haben kein Wort, stimmt's? Können ja nicht reden. Die können nur Akzente ausstoßen. Ja. Und alles, was logische Rechnungsweise göttlicher Art ist, ist den Tieren auch nicht möglich. Nur dem Menschen. Aber auch nur dem Menschen in Christus. Denn der Mensch ohne Christus und Gott ablehnend, den Schöpfer, unterscheidet sich in nichts von einem Tier, schreibt Salomo. Höchstens darin unterscheidet sich ein Mensch von einem Tier, dass beim Menschen alle, bei allen Tieren zusammen erst möglichen Unheimlichkeiten in einer Person vorhanden sind. Deshalb, der Mensch der Sünde, Doppelpunkt, das Tier, stimmt's? Ja. Als wir mit Adolf Heller an die Stelle kamen, der Mensch unterscheidet sich in nichts von einem Tier, ja, der Mensch ohne Gott, da rief er in der Versammlung eine Beleidigung für das Tier. Ergänzung, Adolf Heller. Ja, hat etwas heute. Vers 11. Wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn den Irrtum Bileams überliefert. Und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Ja, seht. Judas. Einige Beispiele aus dem Alten Testament. Ne? Das heißt, alles, was schon einmal war, ist das, was sein wird dann am Ende der Tage. Jetzt. Und alles, was schon einmal geschah, soweit die Bibel das festhält, natürlich nur. Ne? Kommt es noch einmal, aber nicht nur klein an einem Ort und nacheinander oder nebeneinander, sondern gleichzeitig global und universal heute. Und damit wir eine Ahnung bekommen können, was da kommt und was geschehen wird und was sein wird, ne? Haben wir alle diese Musterbeispiele, was war und was geschah. Diese sind Flecken bei euren Liebesmalen. Oh, die sind also da dabei. Die haben sich so einschleichen können, dass die Masse der treuen Geschwister das gar nicht merkt. Und nicht merkt, wie sie da verführt wird von denen. Mit den Methoden des Teufels und Satans orientiert. Nicht? Jetzt begreifen wir, wie diese Apostel da jetzt den Kampf angesagt haben. Auch mit Worten, mit Aussprüchen Gottes. Indem sie ohne Furcht Festessen mit euch halten und sich selbst weiden. Und jetzt Wolken ohne Wasser, die kein Wasser liefern, von Winden, Geistern hingetrieben, spätherbstliche Bäume, fruchtleer. Zweimal erstorben, ja, was heißt das? Solche, die in den zweiten Tod kommen. Es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und dann, ja, verstehen wir, dass da dann ein zweiter Tod noch in Frage kommt. Feuersee. Zweimal erstorben. Was heißt das für uns? Ist für diese hier beschriebenen Typen zweimal erstorbene Bäume, entwurzelt und so weiter, wilde Meereswogen, die ihre eigenen Schändlichkeiten ausschäumen, ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis und jetzt in Ewigkeit aufbewahrt ist, schlagen wir auf, was der wunderbare Gottesmann Hiob 14, Vers 7. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er abgehauen, so schlägt er wieder aus und seine Schößlinge hören nicht auf. Und jetzt, wenn seine Wurzel in der Erde altert und sein Stumpf im Boden erstirbt, wenn er gefällt ist, das ist normal, erster Tod. Jetzt, wenn seine Wurzel noch erstirbt, zweiter Tod. hier dargestellt. Im gleichen Atemzug, Vers 9, vom Dufte des Wassers sprost er wieder auf und treibt Zweige wie ein Pflänzling. Ja. Also, botanisch hoffnungslose Situation. Aber Gott sagt, nein. Das gilt botanisch wieder nach den Naturgesetzen. Unmöglich, ne? Aber wie geschrieben steht, dass dem Gesetz vom Sinai unmöglich ist, tat Gott. Ne? So sagt Gott hier, auch das botanisch, was die Schöpfungsgesetze betrifft, das sind auch nur Gesetze, ne? Unmögliche ist, das leistet sich Gott als selbstverständliche göttliche Kraft und Weisheit und Fähigkeit. Ihr Sterne, denen das Dunkel der Finsternis in Ewigkeit aufbewahrt ist, wieder in die Äonen. Jetzt kommt ein Ausspruch, Vers 14. Es hat aber auch Henoch, der siebte von Adam, von diesen geweissagt und gesagt. So. Was jetzt kommt, was Henoch, der siebte von Adam, prophezeit habe, geweissagt hat, steht nirgends in der Bibel, in unserer Bibel. Ja, woher weiß es der Judas? Eigenartig und für uns bemerkenswerterweise zitiert hier Judas genau eine Passage aus einem jüdischen Schriftband, überschrieben die Patriarchen oder so etwas. Die Patriarchen oder die Jubiläen oder so, gibt es eine Schrift. Und da steht in dieser außerbiblischen Schrift, stehen genau die Worte, die Judas hier zitiert. Hat das uns etwas zu sagen? Wenn Paulus schreibt, prüfet alles und das Gute behalten. Dürfen wir dann auch einmal außerbiblische, sonst jüdische Schriften mal etwas ansehen? Wir haben ja, war das hier? Dass wir im Büchlein Weisheit Salomos ein wenig hineingeguckt haben. War auch gut. Sehr gut. Nämlich, Henoch, ist Henoch der siebte von Adam? Jawohl. Ist es also gleich, ob einer der 20. oder 55. von Adam her sei, im Geschlechtsregister Jesu Christi? Dass Henoch gerade der siebte ist, ne? Geistliche Vollkommenheit. Vorbild für uns, der siebte, oder dann eben 2 × 7, 14. Nicht von ungefähr. Gewaltig, was in dieser außerbiblischen Schrift nun steht. Ich habe es gelesen. Siehe, der Herr ist gekommen, inmitten seiner heiligen Tausende Gericht auszuführen, wieder alle und völlig zu überführen, alle ihre Gottlosen, von allen ihren Werken der Gottlosigkeit, die sie gottlos verübt haben, und von all den harten Worten, welche gottlose Sünder wider ihn geredet haben. Ein Wort im Alten Testament heißt, so, das hat der Herr gesagt, aber dann soll er bitte sich eilen, beschleunigen, dass wir es sehen, nicht? Erleben. Wir haben einen Bund mit dem Tode geschlossen und uns in der Falschheit der Lüge geborgen. Sind das freche Worte gegen Gott? Wie antwortet Gott auf diese, oder hat Gott auf diese frechen Reden geantwortet? Siehe, ich gründe einen Stein in Zion. Einen sicheren, einen wunderbaren einzigen. Wer auf ihn fällt, wird zerschmettert werden, auf wen er fällt, kommt um. Und dann wissen wir, da sagt Jesus, dass die Antwort Gottes gegen diese Läster, maximalen Läster, beinhaltet nichts Geringeres als die göttliche Heilstat, die auch für diese Läster gemeint ist. Ist unser Gott würdig, Gott zu sein? Stimmt, dass er Böses gar nicht zurechnet und Übertretungen? Ist er darin konsequent? Ganz wunderbar. Sechzehn. Diese sind Murrende, mit ihrem Lose Unzufriedene, die nach ihren Lüsten wandeln und ihr Mund redet stolze Worte und vorteilshalber bewundern sie Personen. Jetzt, ja, endlich, Vers 17. Ihr aber, Geliebte, gedenket an die von den Aposteln unseres Herrn Jesus Christus zuvor gesprochenen Worte, dass sie euch sagten, dass am Ende der Zeit Spötter sein werden. Aha, von welcher Zeit spricht also der ganze Brief hier wieder? Petrus, es werden aber am Ende der Tage Spötter kommen, die sagen so und so und so und so. Wo ist die Verheißung seiner Wiederkunft? Die nach ihren eigenen Jahren. Diese sind es, die sich absondern. Seelische Menschen, leider übersetzt natürliche Menschen. Wenn sie natürlich werden, dann könnten sie sich gar nicht so benehmen. Ohne Geist. Das heißt, also gibt es auch Menschen, die sich absondern, wozu? Um den Beweis zu liefern, wie fromm sie sind. Und sind teuflisch gefüllt mit teuflischen Gedanken und Zielen. Diese sind es, die sich absondern, seelische Menschen, die den Geist nicht haben. Ihr aber, Geliebte, euch selbst erbauend auf euren allerheiligsten Glauben, betend im Heiligen Geiste, erhaltet euch selbst in der Liebe Gottes, indem ihr die Barmherzigkeit unseres Herrn Jesus Christus erwartet zum ewigen Leben. Seht, auch Judas bleibt beim äonischen Leben. Und da sind alle diese Dinge möglich, dass solche, die einmal, wie wir im Hebräerbrief, an die Hebräer wieder lesen, geschmeckt haben, sogar die zukünftigen Wohltaten Gottes und Köstlichkeiten, aber wieder abfallen. Wer nur äonisches Leben hat, kann wieder abfallen. Wer nicht gezeugt ist in der Kraft eines unauflöslichen Lebens und daraus geboren ist, darf sagen, wie wir durch die Gnade Gottes, der kann wieder abfallen. Und zwar gerade noch sich ins Gegenteil verwandeln lassen. Und die einen, welche streiten, weisen zurecht, die anderen aber rettet mit Furcht, sie aus dem Feuer reißend, indem ihr euch das von dem Fleische befleckte Kleid hasset, indem ihr auch das von dem Fleisch befleckte Kleid hasset. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seiner Herrlichkeit tadellos darzustellen vermag, mit Frohlocken, dem alleinigen Gott, unserem Retter, durch Jesum Christum, unserem Herrn, sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor aller Zeit. Wisst ihr, was da steht? Unserem Herrn sei Herrlichkeit, Majestät, Macht und Gewalt vor den Äonen. Schon vor den Zeitaltern. Bitte? Jawohl. Sprüche 8. Genau, Einzelheiten zu lesen. Und Gewalt vor den Äonen und jetzt und während allen Zeitaltern. Seht, Israel, das Reich Israels, geworden von Grundlegung der Welt an erst und reicht wie lange? Bis nach Abschluss der Zeitalter soweit. Und dann gibt es keinen Staat Israel mehr, sondern dann gibt es nur noch eine Familie Gottes. Zur Ehre Gottes des Vaters. Und was Jakobus hier noch richtigerweise unserem Gott und seinem und unserem Gott zuerkennt und ausspricht, Majestät, Macht und Gewalt. Ist da so etwas zu sagen? Geht Paulus da weiter? Wenn Christus das All dem Vater zurückgibt in vollendeter Herrlichkeit, dann gibt es keine Macht und keine Gewalt und keine Herrschaft mehr. Weil Gott nicht mehr herrschen will, Herrscher sein will, sondern er will nur noch, und dann ist er auch, dann hat er das All ins Leben gezeugt. Und dann ist das All aus in der Kraft eines unauflöslichen Gotteslebens aus Gott geboren. Ist er dann Vater und Mutter? Halleluja, Amen.
Weiteres Band leer.